Ja, wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Bevor wir mit der Bibelstunde beginnen, möchte ich zum Anfang beten. Lasst uns dazu aufstehen. Ja, Jesus, das Höchste unseres Lebens ist, dich kennen, dich lieben und dir dienen, Herr. Schenk, dass diese Worte, die wir eben gesungen haben, gehört haben, dass die bei uns aus vollem Herzen gehen. Schenke, dass wir wirklich auf dich fixiert sind, dass wir nichts lieber haben auf dieser Erde als dich, unseren Heiland, unser Erlöser, unseren Herr. Du hast auch für heute Abend für uns das Wort vorbereitet und wir wollen dich bitten, dass du uns einfach offene Herzen schenkst, dass wir dein Wort aufnehmen können. Hilf uns, dass wir von den Vorbildern auch lernen, die du uns in deinem Wort hinterlassen hast. Ich danke dir für die vielen Verheißungen, die wir in deinem Wort lesen, für die vielen Vorbilder, an denen wir uns richten können. Segne uns in dieser Bibelstunde und öffne du uns das Wort. Amen. Wir sind heute Abend in Apostelgeschichte 21. Die ersten 16 Verse werden wir miteinander betrachten. Wir sind am Ende der dritten Missionsreise des Apostel Paulus. Die Reise geht so langsam zu Ende. Apostel Paulus ist schon auf dem Rückweg nach Jerusalem. Interessant ist, dass er aus Antiochia praktisch ausgesandt worden ist und er kehrt aber nach Jerusalem zurück. Das ist wahrscheinlich, weil er die Gabe mit hinüberbringt, die Heidenchristen auch für die Christen in Jerusalem gesammelt haben. Und zum anderen, Apostel Paulus sagt selber, dass er vom Heiligen Geist nach Jerusalem geführt wird. Wir haben am Sonntag in der Predigt gerade gehört, dass Apostel Paulus in Milet den Abschied gehabt hat von den Ältesten aus Ephesus. Er reiste nicht extra nach Ephesus, sondern er blieb in Milet, eine Hafenstadt, und er ließ die Ältesten dahin kommen und die haben eine sehr gute Gemeinschaft gehabt und er hat sehr viele bewegende Worte zu den Ältesten gesprochen. Und zum Schluss haben sie sich miteinander im Gebet einander in Gottes Hände anvertraut, so dass Apostel Paulus einen Abschied gehabt hat von den Ältesten aus Ephesus. Und wenn ich diesen Kapitel so durchlese, vor allem seine Rede an die Ältesten, das ist so emotional. Man spürt förmlich, dass da eine sehr enge Verbundenheit ist zwischen Apostel Paulus und den Christen in Ephesus. Ich möchte einfach nur die letzten drei Verse aus Kapitel 20 lesen. Da ist das besonders zu spüren, wie schwer ihnen der Abschied gefallen ist. Verse 36 bis 38. Und als er das gesagt hatte, also diese ganze Rede, diese viele herzliche Worte, der hat auch an die Ältesten auch appelliert, dass sie wirklich in Verantwortung vor Gott weiterhin die Gemeinde leiten, für die Gemeinde sorgen. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen sie alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Wir sehen einfach, dass sie auf einmal, wo sie zu Ende gesprochen haben, die fielen miteinander auf die Knie und die beteten miteinander. Die haben sich gegenseitig in die Hände Gottes anvertraut. Die haben gegenseitig den Segen Gottes gewünscht und die flehten Gott an, dass er alles zum Besten hinausführt. Denn in dieser Rede sagte Paulus zu denen, er sagte, ich gehe nach Jerusalem, ich weiß nicht, was mich da begegnet, aber ich weiß, ich werde verfolgt. Ich weiß, ich werde Gegenwind erfahren, aber trotzdem gehe ich hin. Und er sagte, mit Sicherheit werdet ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Also wir werden uns auf dieser Erde nicht mehr treffen, nicht mehr sehen. Und da lesen wir, da begannen sie alle laut zu weinen. Lauter Männer, das waren feste Christen. Und die standen da miteinander und die weinten laut. Am allermeisten betrübt über das Wort, dass er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Der Abschied war sehr schwer. Und nun reißt Paulus sich von ihnen ab und fährt weiter in Richtung Jerusalem. Wir werden heute in diesem Abschnitt einfach diese Wegstrecke beobachten bis nach Jerusalem. Ich lese zuerst die ersten drei Verse aus Kapitel 21. Als wir nun von innen losgerissen hatten und abgefahren waren, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tage nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linker Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyrus an, denn dort sollte das Schiff die Ware ausladen. Wir sehen allein in diesem Begriff im Vers 1, als wir uns nun von ihnen losgerissen haben. Die mussten sich förmlich losreißen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn die Gemeinschaft so gut ist, wenn alles harmoniert, wenn man sich miteinander versteht? Und da muss man, es ist 10 Uhr, wir haben Ausgangssperre und wir müssen nach Hause. Kennt ihr das Gefühl, man würde gerne noch viel länger zusammen sein? Aber hier war noch viel, viel mehr auf dem Spiel. Sie hatten tiefe geistliche Gemeinschaft gehabt. Sie wussten ganz genau, sie werden sich auf dieser Erde nicht mehr sehen. Und so hat Lukas hier ausgedrückt mit einem Wort, sie mussten sich losreißen von ihnen. Und dann wird beschrieben, wie sie dann weiter gereist sind. Die kamen erst nach Kos und am folgenden Tage nach Rhodos. Das waren so zwei Inseln. Das ist wahrscheinlich so gewesen, weil früher die Schiffe nur tagsüber gesegelt haben. Die sind meistens auf Sicht gefahren. Und deswegen sind die tagsüber gesegelt und zur Nacht haben sie irgendwo Schutz an einem Ufer gesucht. Und in dem Fall haben sie dann die beiden Inseln gewählt. Jeweils eine Tagesreise bis zur Insel Kos und dann bis Rhodos. Und da haben sie im Schutz von dieser Insel übernachtet. Und dann fuhren sie weiter und von da nach Patara. Das ist auch eine größere Hafenstadt. Normalerweise konnten sie bis nach Jerusalem eigentlich oder bis nach Syrien, die konnten eigentlich, so wie üblich damals war, einfach von einem Hafen zum anderen segeln, jeweils einen Tag, und bis sie dann in Syrien ankommen, aber das war sehr, sehr zeitraubend. Und nicht viele Schiffe damals, die segelten quer über das ganze Meer und vor allem nicht das ganze Jahr über. Das war nur in einer bestimmten Jahreszeit überhaupt möglich. Und so haben sie in Patara zum Glück ein Schiff gefunden, das geradewegs nach Phönizien oder nach Syrien fuhr. Und dann haben sie die Karten gebucht sozusagen und da mit dem Schiff dann losgefahren. Und dann wird beschrieben, dass sie südlich von der Insel Zypern, wenn man nach unten fährt Richtung Syrien, dann zur linken Hand die Insel Zypern, das heißt südlich oder west-südlich, dann um die Insel rum und dann an das Festland dahin. Und die kamen dann bis nach Tyros. In den ganzen Städten, wir lesen nicht, dass Paulus da irgendwo irgendwelche Christen getroffen hat. Es mag sein, aber Lukas hat das überhaupt nicht erwähnt. Ich vermute eher nicht, dass die nur auf dem Schiff dann sich aufgehalten haben und in Patara mussten sie dann das andere Schiff suchen. Ich glaube nicht, dass sie da groß Gemeinschaft mit anderen Christen hatten. Vor allem, weil Lukas die ganzen Begebenheiten, die uns jetzt geschildert werden, in aller Ausführlichkeit erklärt. Und deswegen wäre von ihm wahrscheinlich nicht so, ja, oder hätte zumindest erwähnt, dass sie da Kontakt zu anderen Christen gehabt haben. So kamen sie nach Tyros und in Tyros, da sollte das Schiff die Ware ausladen. Ich lese die nächsten vier bis sieben. Als wir nun die Jünger fanden, blieben wir sieben Tage dort. Die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Und es geschah, als wir die Tage zugebracht hatten, da machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt, und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Und als wir voreinander Abschied genommen hatten, stiegen wir ins Schiff, jene aber wandten sich wieder heimwärts. Wir beendeten die Seefahrt und kamen von Tyros nach Ptolemais, begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. So wie es aussieht, die Entladung des Schiffes oder ja, ja, die Entladung des Schiffes dauerte ungefähr sieben Tage und die Apostel und oder Apostel Paulus und seine Gefolgschaft, die haben die Zeit dazu genutzt, mit den Brüdern Gemeinschaft zu haben. Es heißt hier, und sie, als wir nun die Jünger fanden, die meisten Ausleger, die meinten, dass der Apostel Paulus und die mit ihm gereist haben, die haben bis jetzt keinen Kontakt zu den Christen gehabt in dieser Stadt. Und deswegen beschreibt Lukas das mit dem Finden. Die mussten wahrscheinlich die Jünger erstmal finden, die Christen erstmal finden, denn die hatten sieben Tage Zeit und der Apostel Paulus wollte unbedingt noch Christen ermutigen und zum Dienst ermutigen. Und dann heißt das hier, dass die Jünger, die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. War das jetzt eine Prophezeiung von den Jüngern oder ein Befehl von dem Heiligen Geist, er soll nicht nach Jerusalem ziehen? Wobei Paulus in dem Kapitel davor, im Kapitel 20, Verse 22 und 23 sagt, und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist einmal den Paulus so deutlich zeigt und sagt, du gehst jetzt nach Jerusalem. Und auf der anderen Seite, dass der Heilige Geist auch durch andere Jünger sagt, du sollst nicht dahin gehen. Vielmehr denke ich mir, das war so, dass die Jünger, die haben irgendwie eine Offenbarung vom Geist Gottes bekommen, dass der Apostel Paulus geht jetzt nach Jerusalem und da warten die Fesseln und Verfolgung auf ihn. Und das ist ja eine natürliche Reaktion von uns, wenn wir hören von Unannehmlichkeiten, wenn wir hören von Verfolgung, dann haben wir in uns sofort ein Nein dazu. Und so vermute ich, dass die Jünger auch, nachdem sie das so verstanden haben, haben sie versucht, den Apostel Paulus auszureden, dass er überhaupt nach Jerusalem geht. Nun, Apostel Paulus war sich ganz bewusst, wir werden das später auch noch mal sehen in unserem Abschnitt, der war sich bewusst seiner Sache und er wusste sich von dem Heiligen Geist geführt zu haben. Und wir sehen, wie hier zu dieser Gemeinschaft oder zu dieser Gemeinde, wie so schnell innerhalb von 7 Tagen eine innige Gemeinschaft entstanden ist. Wir lesen zum Schluss, wo sie sich verabschiedet haben, und es geschah, als wir die Tage zugebracht haben, da machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Das war so ähnlich, vielleicht nicht ganz so herzlich wie in Milet. Aber trotzdem, die ganze Gemeinde mit dem ganzen Anhang, es werden sogar Kinder und extra erwähnt. Und die gingen bis vor die Stadt hinaus und da haben sie wiederum eine Gebetsgemeinschaft miteinander gehabt. Ich denke, dass Lukas nicht zufällig gerade in den beiden Fällen die Gebetsgemeinschaft so ausdrücklich erwähnt. Ich denke, wenn wir wissen, dass schwere Wege vor uns liegen, dann gehen wir automatisch auf unsere Knie vor Gott. Und ich denke, überall, wo Apostel Paulus jetzt sich mit Gläubigen getroffen hat, überall entstand dieses Bewusstsein, dass sie diesen hervorragenden Evangelisten, hervorragenden Apostel irgendwo verlieren werden. Sie werden sein Angesicht nicht mehr sehen. So auch in diesem Fall, sie beteten miteinander und sie empfahlen sich gegenseitig in die Hände Gottes. Und dann die fuhren weiter, die stiegen wieder in dasselbe Schiff ein und segelten weiter nach Ptolemais und die begrüßten Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Somit beendeten sie die Seefahrt. Alles andere bis nach Jerusalem sind sie, oder die andere Strecke haben sie zu Fuß auf Pferden oder Esel zurückgelegt. Danach der nächste Abschnitt, das ist etwas längerer Abschnitt, Verse 8 bis 14. Das ist ein Abschnitt, wo Apostel Paulus im Hause des Philippus ist. Ich lese von 8 bis 14. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Der hatte vier Töchter, die waren Jungfrau und weissagten. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach: Das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete: Was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen: Des Herrn Wille geschehe. Von Ptolemais nach Caesarea haben sie circa 60 Kilometer Fußmarsch zurückgelegt. Das war eine beschwerliche Reise, das ging auch über die Berge, immer hoch und runter. Und in Caesarea, da gingen sie in das Haus des Philippus. Philippus war kein unbeschriebenes Blatt in der Apostelgeschichte. Wir hören schon ganz am Anfang von der Apostelgeschichte von diesem Philippus. Und der Lukas beschreibt ihn mit zweierlei. Und er sagt, einmal, das war ein Evangelist, und zum anderen, das war einer der sieben. Und ich vermute, wenn man damals hörte, einer der sieben, dann wussten alle Bescheid. Sonst würde Lukas so diesen Begriff nicht wählen. Und einer der sieben, da sind die sieben Leute in Apostelgeschichte 6. Die Geschichte kennen wir, wo die Gemeinde wuchs in Jerusalem, und dann merken die Apostel irgendwann mal, die haben sich zu viel beschäftigt mit dem Versorgen der Witwen und mit dem Güteraufteilen, und die kamen an ihre Grenzen, so dass das Wort oder die Predigt wurde daran vernachlässigt. Und da haben sie gesagt, wählt unter euch sieben Männer, die voll Heiligen Geist sind, und dass sie diese Aufgabe übernehmen. Und Philippus war einer von denen in Apostelgeschichte 6, Vers 5. Da, wo die Leute aufgezählt werden, da wird er auch mit erwähnt. Und deswegen war der Philippus einer von denen sieben, die ersten Diakone. Philippus war auch ein Evangelist, und seine evangelistische Arbeit ist uns in Apostelgeschichte 8 beschrieben. Wir lesen davor, nachdem der Stephanus gesteinigt worden ist, dann entstand in Jerusalem eine große Verfolgung gegenüber der Gemeinde. Und viele Leute, die flohen oder die mussten fliehen aus Jerusalem, und da heißt das, die flohen in alle Richtungen und die kamen bis die und die Stadt und überall entstanden somit auch neue Gemeinden. Weil die Leute überall, wo sie hinkamen, die fingen an, von Jesus zu erzählen, die fingen an, über Jesus zu predigen. Und von Philippus heißt das in Apostelgeschichte 8, Verse 4 und 5, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samarias und predigte ihnen von Christus. Und dann gab es da so mehrere Begebenheiten mit Philippus, wo er dann gewirkt hat bei der Gründung der Gemeinde und verschiedene Zusammenstöße gehabt hat mit Ungläubigen. Und dann, wir kennen auch die Geschichte der Kämmerer aus Äthiopien, der nach Jerusalem zum Anbeten kam und dann war er unterwegs nach Hause und dann hat der Heilige Geist den Philippus zu diesem Mann geschickt, dass er ihm den Weg zur Rettung zeigt. Und Philippus kam dahin und hat ihm dann den Weg erklärt und hat ihn auch getauft. Und dann heißt das in Vers 40 danach, Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Es hört sich so an, dass Philippus überall gepredigt hat. Die Ausleger, die sagen, dass sie, nachdem sie aus Jerusalem fliehen mussten, der hat nun eine Familie, da werden hier seine vier Töchter erwähnt, die haben wahrscheinlich eine Bleibe für sich gesucht, dass sie mit der Familie sich niederlassen können. Und so gingen sie von Stadt zu Stadt und er hat auch direkt vom Heiligen Geist auch einige Aufträge gehabt. Und so kamen sie bis nach Caesarea und da haben sie sich niedergelassen und erlebte wahrscheinlich schon 20 Jahre da, wo als Paulus da angekommen ist, der war da schon zu Hause. Es werden noch seine vier Töchter erwähnt. In Vers 9, der hatte vier Töchter, die waren Jungfrauen und Weissagten. Seine Töchter, die haben alle vier die Gabe der Weissagung gehabt. In welchem Umfang sie weissagten, ob sie vor der Gemeinde weissagten oder haben sie für einzelne Personen, das beschreibt uns Lukas hier gar nicht, aber er schreibt, dass die alle Jungfrauen waren, alle vier. Ich vermute, dass das ihre persönliche Entscheidung war, dass sie unverheiratet geblieben waren, weil sie sich ganz für die Sache des Herrn geben wollten. Apostel Paulus, der beschreibt auch erst in 1. Korinther, wo er die Ehe und Ehelosigkeit die Frage der Ehe und der Ehelosigkeit beleuchtet, da schreibt er auch unter anderem, dass die verheirateten Frauen, die kümmern sich dann, wie sie dem Mann gefallen, wie sie den Haushalt führen, aber die nicht verheiratet sind oder auch allgemein, auch die Männer, die nicht verheiratet sind, die können sich völlig auf die Sache des Herrn konzentrieren. Deswegen, er sagt auch an einer Stelle, er sagt, es wäre besser, wenn alle so wären wie ich, so ungebunden, dass sie für die Sache des Herrn sich voll einsetzen können. Aber ja, wenn man heiratet, dann tut man keine Sünde, so jetzt mit meinen Worten. Ich vermute, dass die Jungfrauen geblieben sind, nicht verheiratet, weil sie sich dann für die Sache des Herrn sich in vollem Maß einsetzen wollten. Und dann heißt das hier, interessant, dass Lukas nicht beschreibt, dass seine Töchter, die hatten auch die prophetische Gabe gehabt, aber zu Paulus haben sie nichts gesagt, von wegen, dass er jetzt in Jerusalem verfolgt wird. Zumindest Lukas beschreibt das nicht. Er beschreibt da extra, dass ein Propheten namens Agabus aus Judäa herabkam, aus Jerusalem eigentlich. Und dann, als er zu uns kam, der Agabus, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach: Das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Dieser Agabus, den haben wir auch schon in Apostelgeschichte begegnet, in Kapitel 11. Da wird nur kurz erwähnt, dass er, Kapitel 11, 28, und einer von ihnen mit Namen, einer der Propheten, mit Namen Agabus, trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Das geschah unter dem Kaiser Claudius. Also das war ein alter Prophet, das ist wahrscheinlich schon, ich schätze so vor 15 Jahren vielleicht gewesen, dass er die Hungersnot vorausgesagt hat. Das ist aber meine persönliche Einschätzung. Und er kam und er hat, interessant, er sagte nicht einfach, dass Apostel Paulus jetzt nach Jerusalem geht und ihm wird das und das widerfahren, sondern er hat in einer, er hat das bildlich dargestellt, sozusagen in einer Pantomime, wenn man so nehmen will. Wir kennen diese Art Prophezeiungen auch aus dem Alten Testament. Ich habe da eine herausgegriffen aus 1. Könige 11. Das war auch oft bei den Propheten so, dass sie, wenn sie dem Volk oder einzelnen Personen was mitteilen wollen, was von Gott kommt, da haben sie verschiedene Bilder benutzt. Und 1. Könige 11, Verse 29 bis 31. Es begab sich aber zu der Zeit, dass Jerobeam aus Jerusalem hinausging, und es traf ihn der Prophet Ahia von Silo auf dem Wege und hatte einen neuen Mantel an, und es waren die beiden allein auf dem Felde. Und Ahia fasste den neuen Mantel, den er anhatte, und riss ihn in 12 Stücke und sprach zu Jerobeam: Nimm 10 Stücke zu dir, denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Siehe, ich will das Königtum aus der Hand Salomos reißen und dir 10 Städte geben. Wir sehen hier auch eine wunderbare, praktisch Bildersprache. Er nimmt seinen Mantel runter und reißt ihn in 10 Stücke und gibt ihm 10, in 12 Stücke und gibt ihm 10 davon und sagt: So spricht der Herr, so wie ich jetzt mit diesem Mantel gemacht habe, so wird Gott mit seinem Volk machen. Er wird dir 10 Stämme geben und die anderen beiden werden von dir abfallen. Und genauso wie genauso Agabus auch hier zu Apostel Paulus. Er nimmt aber den Gürtel von Apostel Paulus und bindet sich in die Hände und Füße. Und wenn man mit gebundenen Händen und Füßen da liegt, da kann man nichts mehr machen. Wenn einem die Hände gebunden sind, da kann man nicht mehr arbeiten. Wenn einem die Füße gebunden sind, da kann man nicht mehr laufen. Dann ist man komplett hilflos. Und so vermittelt er ihm und sagt, wenn du nach Jerusalem kommst, da werden dich Juden so weit bringen, dass du nach Rom musst. Das ist jetzt meine Interpretation. Und du wirst da nichts mehr gegen machen können. Und ich denke, das wusste Paulus auch. So wie er an die Ältesten von Epheser sagt, ich bin von dem Heiligen Geist gebunden. Ich gehe dahin, weil es der Gottes Wille ist. Das haben wir auch in den Vers 14 gelesen, dass das der Wille Gottes ist. Als die, die dabei waren oder auch die Einheimischen und die Mitreisenden von Apostel Paulus das gehört haben, da kommt wiederum dieses Nein in uns. Nein zu Verfolgung, nein zu Schwierigkeiten. Und die fingen an, alle ihn davon abzuraten, dass er nach Jerusalem geht. Wir lesen aber nicht, dass von Agabus irgendwo der Gedanke ausgesprochen wird, du sollst nicht dahin. Er hat einfach dargelegt, vom Heiligen Geist getrieben, was Apostel Paulus erwartet in Jerusalem. Aber die anderen, die wollten ihn unbedingt behalten, die wollten diesen großartigen Apostel nicht verlieren. Interessant ist die Antwort von Apostel Paulus in Vers 13. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Was für ein Glaube! Was für ein Glaube. Worum macht sich Paulus hier Sorgen? Er weiß doch ganz genau, der geht jetzt nach Jerusalem, ihn erwartet jetzt nichts Gutes. Ein jeder von uns wäre aufgeregt, wäre vielleicht niedergeschlagen, in dieser Erwartung und jetzt auch noch dieses Ausreden von den Brüdern. Jeder von uns wäre völlig fertig. Aber nein, Apostel Paulus, der tadelt sie und sagt, was macht ihr eigentlich? Warum macht ihr mir zu schaffen durch eure Traurigkeiten? Ich denke, er hat viel mehr an diese Brüder gedacht, und sagt, warum seid ihr eigentlich so traurig? Warum seid ihr so furchtsam? Denn er sagt im nächsten Satz, denn ich bin bereit, in Jerusalem nicht allein mich binden zu lassen, sondern sogar zu sterben. Zu sterben? Sinnlosen Tod? Nein. Für den Namen des Herrn Jesus. Er sagt nichts anderes als ich stehe im Auftrag des Herrn Jesus. Und was er für richtig findet, da gehe ich hin. Wenn er auch zulässt oder zulassen sollte, dass ich in Jerusalem sterben sollte, ich bin bereit, denn ich bin sein Knecht. Und ich gehe dahin. Der war sich ganz bewusst, der war sich ganz gewiss, dass er nach Jerusalem gehen würde. Und im Vers 14 heißt das, da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, des Herrn Wille geschehe. wo sie auf ihn zugeredet haben, er hörte ihnen anscheinend nicht zu. Er ließ sich nicht überreden. Und da auf einmal wurden sie alle still und da konnten sie nur noch sagen, der Wille des Herrn geschehe. Und das ist die Antwort auch auf die anderen Jünger in Tyrus, wo die Jünger einem auch vorausgesagten, der solle nicht nach Jerusalem gehen. Das ist die Antwort darauf, das war der Wille des Herrn, dass er nach Jerusalem geht. Und deswegen hat sich Paulus nirgendwo aufhalten lassen oder nirgendwo behindern lassen, nach Jerusalem zu gehen. Das war der Wille des Herrn. Und die letzten beiden Verse 15 und 16, das ist der Marsch nach oder der Fußmarsch nach Jerusalem. Und nach diesen Tagen machten wir uns fertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es kamen aber mit uns auch einige Jünger aus Caesarea und führten uns zu einem alten Jünger mit Namen Mnason aus Zypern, bei dem wir zu Gast sein sollten. Das waren etwa 100 Kilometer von Caesarea bis nach Jerusalem. Und der Ausdruck, wir machten uns fertig, es kann sein, dass sie da einen Transport vorbereitet haben, dass die vielleicht irgendwelche Pferde oder Esel besorgt haben, dass sie nicht die ganze Strecke zu Fuß gehen. Und so kamen sie nach Jerusalem zu diesem Mnason. Da kamen aber einige aus Caesarea mit. Ich weiß nicht, ob dieser Mnason noch mit Paulus noch keine Begegnung hatte, so dass die Jünger aus Caesarea sozusagen eine Empfehlung an Mnason weitergeben wollten für Paulus, dass er ja ein Apostel ist und dass er überall evangelisiert hat. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, einige kamen da mit und führten ihn zum Mnason. Wo Mnason gewohnt hat, ob er direkt in der Stadt gewohnt hat oder manche Ausleger sagen, auf eine halbe Strecke zwischen Caesarea und Jerusalem. Ich vermute eher, dass er in der Nähe von Jerusalem wohnte, vielleicht nicht direkt in der Stadt, so etwas außerhalb. Und wir wissen, dass Paulus wollte unbedingt zum Pfingstfest in Jerusalem sein. Und wahrscheinlich hat er auch geschafft. Und dieser Mnason hatte höchstwahrscheinlich ein etwas größeres Haus und er hat die Zimmer sozusagen zur Verfügung gestellt für die Reisenden, die dann ankamen zu verschiedenen jüdischen Festen nach Jerusalem. Die brauchten dann Übernachtung und er hat so Zimmer zu vergeben gehabt und so, dass die Apostel Paulus empfohlen haben, dass er dahin gehen könnte. Und dieser Mnason war auch ein alter Jünger, der war schon lange im Glauben und ich vermute, dass er auch viel dadurch auch evangelisiert und missioniert hat, weil er mit sehr vielen Menschen zu tun hatte. Und nicht zuletzt, dass Lukas von ihm auch sehr viele Informationen erhalten hat für sein Lukas-Evangelium, für die Apostelgeschichte, das, was er bis jetzt noch nicht wusste. Ich möchte mit einem Satz schließen, vielleicht so eine Art Anwendung. Was wollen wir von Paulus an dieser Stelle lernen? Wir wollen lernen seinen festen Glauben. Er war bereit, Gottes Willen zu tun, egal was es für ihn bedeuten würde. Lasst uns dass unser Gebet werden, dass wir so stark im Glauben wachsen, dass wir von Paulus lernen, so wie er an einer Stelle gesagt hat, lernt von mir, so wie ich von meinem Heiland gelernt habe. Amen.